Werte Bildungstrinker, wir freuen uns, Sie heute wieder an Ihrem elektronischen Device Ihrer Wahl begrüßen zu dürfen. Und wir riechen Rauch.
Machen lustige Schnuppergeräusche.
Genau. Heute geht es, wir haben uns überlegt, wie könnte diese, welche Folge ist es? 22, ne?
I think so.
Die 22. Episode des Bildungstrinken heißen und wir haben sie dann Smoke genannt, weil es ging um gesmokte Cocktails, also Drinks, die nach Rauch schmecken. Rauch im Glas. Und da hat der Bauer nämlich gleich gesagt, Mezcal. Mist. Jetzt brauchen wir doch zwei Folgen Smoke.
Ja.
Also, die Folge heißt jetzt Smoke 1.
To be fair, ich habe gesagt, oh, Islay und Mezcal.
Ja, aber Islay war dann mein Thema und dann kam der Bauer gleich mit.
Tut mir leid. Ich sabotiere hier wieder alles.
Genau, weil das ist, wie sind wir zu dem Thema gekommen? Wir sind eigentlich um zwei Ecken dazu gekommen, weil wir haben eine E-Mail bekommen. Wir bekommen neuerdings mehrere E-Mails. Das ist ganz angenehm.
Tatsächlich, ja.
Mit sehr interessanten Zuschlägen und Themenvorschlägen. Vorschlägen und Themenvorschlägen. Und hier hat ein Willi geschrieben. Willi aus Dresden. So viel darf ich euch verraten. Und der hat geschrieben, sehr geehrte Bildungstrinker, ich verfolge das Bildungstrinken seit nunmehr dem ersten Podcast. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken, dass Sie, Herr Bauer und Herr Meier, diese Plattform geschaffen haben und interessierten Bildungstrinkern stetig mit informativem Hintergrundwissen und oder Anekdoten versorgen. Herzlichen Dank an Sie beide. Sehr gern geschehen.
Das geht runter wie ölig.
Ja, wie ich glaube, auch trinken wir erstmal ein, oder? Hier so einen kleinen Rauchi. Und nach Dresden, cheers. Ich habe einen Themenvorschlag für eine zukünftige Folge. Die moderne Bar. Es geht um Techniken, Zubereitungsmethoden aus der Küche und daraus entstehende Drinks. Cuisine-Style, Sous-Vide, Infusion, Fettwashing. Ich weiß, dass Herr Meier eher ein Verfechter von klassischen Drinks ist.
Jawohl.
Das könnte man so sagen. Mir ist aber auch bekannt, dass einige seiner Kollegen sich mit der Materie sehr gut auskennen und auch beschäftigen. Im Boilerman wurden ja auch schon Infusionen praktiziert, siehe Wassermelonenlabor. Naja, also das war keine Infusion, aber ich weiß, was er meint. Und Cuisine-Style ist mit dem Gin Basis Mesh ja auch genau sein Metier. Ich hoffe, dass mein Vorschlag auf Ihren Zuspruch stößt. Bitte weitermachen wie bisher. Beste Grüße aus Dresden, Willi. Ja, Willi, ich will die Hoffnung jetzt nicht zu hoch schlagen lassen.
Das sind ja viele, viele Dinge auf einmal.
Denn genau, irgendwie, also das ist schon richtig erkannt worden. Ich bin da skeptisch. Aber Herr Bauer ja vielleicht nicht.
Und, ich gebe ihm gerne eine Chance.
Ich finde das ja interessant. Ich verstehe die Nachfrage so. Das ist auch alles in Ordnung. Ich dachte, wir nehmen jetzt mal so, es geht so um diese, es gibt ja mittlerweile viele Bereiche, die überwiegend aus der Sterneküche oder aus der, ich weiß nicht, ob man den Sterne sagen muss, aber aus der Avantgarde-Küche, aus der, also da, wo Köche sagen, wir wollen das mal alles irgendwie neu erforschen und die Aromen irgendwie besonders herausholen und mit welchen modernen Techniken können wir das machen.
Und aus also das sind alles Dinge, die eigentlich erst in der Küche aufkamen, oder?
Ja, also Cuisine-Style ist ein komischer Oberbegriff, der wird halt so in einigen Magazinen verwendet. Das ist halt einfach der Küchen-Style. Also gut, das ist so ein Schlagwort, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Sous-Vide ist tatsächlich so eine Technik, die aus dem Küchenbereich eigentlich rüberkommt. Infusion, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass aus der Küche rüberkommt, das Wort Infusion ist natürlich...
Ja, naja, Infusion und Fatwashing sind ja eigentlich, da steckt ja der Spirit schon im Konzept. Das
und Fatwashing, ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon so dringend in der, ich kenne es halt nur aus der Bar, da hat ein Kollege mit angefangen aus Amerika, aber ich weiß gar nicht, ob das vorher schon in der Küche war. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist, dass man sagt, es gibt natürlich immer mehr progressive Techniken, die vielleicht überwiegend aus dem Küchenbereich auch in die Bar kommen.
Das Fettwashing kommt aus der Parfümerie, glaube ich. Also das ist eine Methode, um da halt fettlösliche Stoffe zu extrahieren, also Geruchsstoffe und Geschmacksstoffe. Das kann man ja mit Alkohol und Wasser halt nicht machen. Und das ist darüber dann irgendwie in die Bar rein.
Also ich weiß, dass es von Don Lee kommt. Don Lee ist der Bauer aus New York. Also nicht der Landwirt, sondern der Matthias Bauer. Oder umgekehrt, der Matthias Bauer ist der Don Lee aus Hamburg, oder?
Wo kann ich mir denn meine beiden Bars abholen?
Nee, Don Lee ist, das war lustig, da habe ich mal ganz früher, ich glaube im Bitters-Blog, drüber geschrieben, das hieß irgendwas Cocktails at Candle oder sowas. Da habe ich auf Flickr, es war seinerzeit ja noch so eine Plattform für Fotos. Manche erinnern
sich.
Genau, die Älteren unter uns erinnern sich. Und das war so 2006, 2007 oder so. Da sind plötzlich Bilder aufgetaucht von diesem Don Lee, der mein Flickr-Buddy war. Ich kannte den bis dahin nicht, aber der hat so ein paar Drinks-relevante Bilder mal hochgeladen. Und das waren dann so Drinks von plötzlich so Barpartys und von so coolen Drinks und coolen Partys. Und die haben angefangen in New York, also als die waren Freaks, die haben gesagt, wir mixen zu Hause viel und die haben sich super dafür interessiert und haben dann angefangen, Partys, also so Summits zu organisieren in Wohnungen und es war dann immer über so einen Verteiler und das waren extrem lustige Bilder von den Leuten mit einer coolen Crowd und guten Drinks und das sah alles sehr ansprechend aus. Und die waren halt wirklich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, was Equipment und so anbetraf, deutlich über denen der meisten Bars gestellt. Also die hatten irgendwie alles und haben alles geresearched. Und es war sehr lustig, denen zu folgen. Und ich hatte so ein bisschen E-Mail-Austausch mit dem. Und dann...
Doch nie ist ja der Cocktail Kingdom betreibt, ne?
Jetzt ja. Jetzt right. Ist er der Partner von, dem Inhaber von, also er ist hier gegründet.
Was du meinst, weil sein Twitter-Profil sagt, Designer, Technologist, Philosopher, Educator.
Genau. Das und er ist nämlich eigentlich kommt er aus dem IT-Bereich. Und seinerzeit war er so ein Bauer. Hat da irgendwie was mit, weiß ich nicht, mit modernen Medien und so, der konnte was. Und der hat dann angefangen, professionell zu trinken, hat diese Partys organisiert, das wurde dann immer größer und hat in New York und hat darüber auch viele Barkeeper kennengelernt. Jetzt muss ich so einen leichten Zeitsprung einlegen, weil plötzlich war er dann Barkeeper bei Jim Meehan im PDT.
Mhm. Please don't tell für.
Genau. So als einer plötzlich in der angesagtesten Bar von New York der Barkeeper zu sein. Irgendwie hat er als Praktikant angefangen und war er Barkeeper. Und hat da auch für Furore gesorgt, weil er ging Sachen immer sehr wissenschaftlich an. Das macht er heute auch noch. Heute macht er, ist das sein Beruf. Er macht, wie gesagt, unter anderem ist er Teilhaber der Firma Cocktail Kingdom. Die versorgen Barkeeper, aber auch private Hobby-Trinker und Stylisten mit gutem Bar-Equipment, historischen Barbüchern und so weiter. Und die sitzen einmal in London und in New York. Aber seinerzeit hat er im PDT, wie gesagt, hat er angefangen und hat das alles sehr wissenschaftlich gemacht. Hat angefangen, weil das so sein Hintergrund ist, die Wissenschaft, hat angefangen, Dinge sehr auseinanderzunehmen. Mhm. Unter anderem hat er dann dieses Fatwashing berühmt gemacht und den Benton's Old Fashioned.
Ja, mit Bacon-Infused. Was war es? Bacon-Infused? Bourbon.
So ein Benton's Old Fashioned oder heißt er Benton oder Blenden? Nee, Blenden ist der Bourbon Benton. Und Benton heißt nämlich, das ist der Speck. Das ist irgendein ein Speck aus so, von so einem Ökobauern vor New York und den haben die immer gekauft.
Ich finde es sehr sympathisch, dass sie mit Bourbon und Speck anfangen. Ich meine, hey, Bacon, großer Gewinn.
Und dann haben sie so eine Technik, wenn sie gesagt haben, okay, man muss den, ich glaube, sie, wenn ich es jetzt richtig hinkriege, sie erwärmen den kurz, den Lard, also den Frühstück Speck. Und
damit also Schweineschmalz, ne? Das genau. Ja auch so als.
Und dann legen sie das in den Bourbon ein und warten eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, ein paar Stunden. Müsste man nachgucken. Wir haben es früher mal, der Jim Meehan hat mal in Hamburg.
Aber bei einer Temperatur, wo es flüssig ist, wird es quasi vermischt und dann wird es abkühlen gelassen.
Genau, es wird dann sozusagen stehen gelassen, eine Zeit lang zusammen, dieser erwärmte und flüssige Frühstücksspeck, Lard. Und der Bourbon, man lässt das stehen für einige Stunden, dass der Geschmack sozusagen übergeht und dann stellt man das sehr kalt, weil man dann festgestellt hat, wenn man das sozusagen kühlt und dann friert, dann setzt sich oben der Speck
Alkohol.
Ab.
Nee, der Alkohol ab, oder?
Nee, ich glaube, der Speck geht nach oben.
Es ist ja gesättigte Fettsäuren, die werden fest bei Zimmertemperatur oder bei niedrigen Temperaturen und der Alkohol nicht. Und...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es oben schwamm, als das hier gemacht hat.
Ja, doch.
Ich weiß nämlich, wir haben einen Abend lang haben wir das PDT Hamburg gemacht, da ist Jim Meehan hier rüber geflogen und da haben wir vor dem Le Lion eine Telefonzelle gebaut, durch die man durchgehen musste, um hier reinzukommen und dann gab es einen kleinen Hotdog-Laden daneben und weil das ist ja das Konzept aus Amerika, Hotdog-Laden, wo man durch die Telefonzelle geht und dann hat Jim nämlich diesen Frühstücksspeck extra mitgebracht, da gab es noch irgendwie Ärger am Zoll, eigentlich keine Lebensmittel und irgendwie konnte er den Mann aber überzeugen, dass das sehr wichtig war.
Ich brauche den Cocktail.
Genau, ja. Und dann hat er das hier gemacht, aber Don war leider nicht mit und Don ist dann, wie gesagt, der hat den Drink erfunden im PDT und diese ganze und der hat dann ist er irgendwann, im Guten haben die sich sozusagen getrennt und er hat seinen eigenen Weg gemacht und hat dann ist so Consulter geworden, hat mehrere Restaurants beraten und eröffnet und Restaurantbars und ich weiß nicht, ob er mittlerweile eine eigene hat, Bin mir gar nicht sicher, ob er eine eigene Bar hat, aber irgendwas macht er wieder als Berater. Und er ist sehr bekannt in der New Yorker Barszene und er gibt extrem gute Vorträge. Also wer mal das Vergnügen hat, auf einem Konvent oder irgendwas zu sein, wo Don Lee Sprecher ist, das ist der Vortrag, den man buchen sollte. Ich habe das mal in Kopenhagen, habe ich mir das mal angeguckt, da ging es um Cocktailbitters. Mhm. Das war sehr lustig, weil der, wie gesagt, der ist Wissenschaftler und dann macht ihn sowas nervös, wenn da steht ein Dash Bitter.
Ja.
Da kann der Mann nicht mit leben.
Ein Dash sind etwa 0,7 Milliliter, ne?
Ja, das ist, dann haben die eine Maschine gebaut, die wie die Hand immer dasht. Da kann man die Flasche ein, dann, damit die innerhalb permanent dasht.
Ja, aber.
Dann haben die zum Beispiel von allen Herstellern die Flaschen gekauft, Angostura, Gary Regan, Bitter Truth und wie sie alle heißen und haben dann gesagt, okay, weil da haben sie festgestellt, dass die Flaschen unterschiedlich dashen. Mhm. Die Show macht mehr als Orange und das ist zum Beispiel so, wenn die Flasche voll ist, gibt es natürlich weniger und dann haben sie so Kurven gemacht, bei welchem Füllstand, welche Menge genau, aus der Flasche
kommt. Das wollte ich gerade anmerken, da kommt es ja auch noch drauf an, wie viel Luft in der Flasche ist.
Und dann haben sie zum Beispiel die typischen Dash-Bottles untersucht und haben festgestellt, okay, diese japanischen ganz kleinen Dash-Bottles machen ganz wenig. Das ist also eigentlich ist das nur ein Drittel Dash von dem herkömmlichen Dash und also es war sehr interessant und dann hat er über Schaum, was wir auch schon geredet haben, mit verschiedenen. Also der ist sehr lustig, seine Vorträge sind sehr zu empfehlen. Aber ich glaube, unserem geschätzten fünften oder sechsten Zuhörer Willi aus Dresden ging es so ein bisschen um dieses Aufgreifen von solchen Techniken, um sozusagen das für Drinks zu nehmen. Und wie er selber sagt, Herr Meier, was hat er geschrieben? Ist ein Verfechter von klassischen Drinks. Und jetzt möchte ich nicht altbacken erscheinen, aber ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht. Ich tue mich tatsächlich schwer damit. Ich habe nämlich das außerordentliche Vergnügen, dass ich relativ häufig so internationale Cocktailwettbewerbe judgen darf. Also da das bewertende Jurymitglied bin, eins von vielen. Und dann sitzt man da und kriegt dann 10, 20, 30 Drinks über so einen Tag mit Präsentation. Und auf so Wettbewerben wollen natürlich alle ganz kreativ sein. Und also wird immer das Allerneueste gerade aufgenommen. Wenn plötzlich war Fatwashing, da haben das natürlich alle aufgenommen. Oder plötzlich war gab dann verschiedene Trends, so die aus der Küche rübergeschwappt sind. Und ich tue mich da mal so ein bisschen schwer mit, denn ich trinke es selten gut.
Ja.
Wir haben uns auf dem Weg zu dieser Aufnahme darüber unterhalten, dass du schon mal den Fatwashing irgendwas getrunken hast in Berlin.
Auch Bacon in Fatwash.
Es schmeckt einfach nicht.
Vodka.
Und ich habe auch schon so viele Fatwash-Dinge und ich fand sie alle ganz untrinkbar. Also da fehlte mir auch so die Selbstreflexion des Zubereits, weil das war schlichtweg ekelig. Ich habe den von Jim hier getrunken, das war interessant, da feine Note hatten sie wirklich gut gemacht. Würde ich jetzt nicht jeden Tag trinken, aber es ist ja oft bei solchen Drinks so, einer ist dann in Anführungsstrichen Gänsefüßchen lustig oder pfiffig. Und das ist ja auch okay. Das ist ja völlig, das ist meiner Meinung nach ja ein völlig.
Das ist ja ganz ähnlich wie in der Küche auch. Du hast ja die ganzen fancy Dinge, da isst du halt eins von, okay, hast du es erlebt, es war ein schönes Geschmackserlebnis, aber ist nichts, das man täglich oder irgendwie dreimal am Tag essen will, natürlich. Will ja auch Variation haben.
Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass viele von diesen ganzen neuen Techniken, wenn ich sie probiert habe, das war noch nicht so richtig auf den Punkt.
Das ist das Ding, es ist schwierig, weil diese Bacon-Sachen, also diese Bacon-Infused oder Fatwash-Sachen, die ich probiert habe, waren entweder krass zu stark, was irgendwie dann sogar schon zu fast verbrannt schmeckte auch oder sie waren einfach viel zu schwach, was man gar nichts davon gemerkt hat, hätten sich auch sparen können. Und dann einen guten Punkt zu finden und den konsistent einzuhalten, ist, glaube ich, unglaublich schwer und da ist noch einiges vor uns, weil wann hat er angefangen mit dem Fatwashing? Das ist irgendwie vor ein paar Jahren erst.
Don Lee, das war vor 6 Jahren oder 7
oder so. Ja, schon so lange? Ich dachte, es ist irgendwie 2011 oder so.
Irre ich mich?
10, 11, keine Ahnung.
Nee, vielleicht. 2010, das war eher.
Ja, naja, keine Ahnung.
Vielleicht vor 5 Jahren.
Ja, ich meine aber auch, lass es 10 sein. Es setzt sich langsam durch und oder es
klappt halt nicht.
Genau.
Das Problem, was ich habe mit einem Großteil dieser modernen Arbeitstechnik, ist, glaube ich, dass die Effekthascherei im Vordergrund steht. Das ist irgendwie, dass man sagt, Mensch, hier, guck mal, was ich machen kann. Ich habe es geht einmal um das Gerede und das, ich finde, sich so ein bisschen hervortun mit Sie an, ich bin jetzt Adrian Ferrand oder ich weiß nicht, ich bin der neue.
Aber das sind ja auch Dinge, die sieht man ja nicht. Du kannst
man kann sie erzählen. Man kann sie sehen. Es gibt natürlich, es gibt einige von diesen Techniken, die werden sozusagen vor dem Gast teilweise gemacht. Und da muss ich dann jetzt auf den Willi, also ich glaube, ich bin auf der einen Seite willig Verfechter klassischer Drinks, aber ich finde sowas sehr interessant, in Anführungsstrichen oder mit Ausrufezeichen, wenn es denn gut gemacht ist und zu Ende gedacht ist. Und da sehe ich die Verführung, dass irgendwie, es gibt eine neue Technik, das will ich auch machen. Das wird halt immer nur so angekratzt und so oberflächlich und es wird nie wirklich straight zu Ende. Und da ist dann auch der Unterschied leider, finde ich, von oft vom Barkeeper zum Sternekoch. Die ziehen es halt durch und die Barkeeper müssen auch noch mal ein bisschen die viele noch
klar,
mal.
Es gibt einige, die das machen. Die machen es ja auch dann 100 Mal, bis sie annähernd
zufrieden sind. Es gibt auch gute Kollegen, die das machen, aber in der Summe. Klar. Und deswegen kommen wir zum Thema Smoke, weil mir fiel bei diesen modernen Arbeitstechniken fiel mir eine Methode ein, die ich öfter hinter der Bar sehe, die ich jetzt jahrelang auf vielen Wettbewerben immer gesehen habe und die ich katastrophal finde, immer. Und das ist die sogenannte Smoke Gun. Das ist ein Gerät, im Prinzip ist das sowas, also es hat ähnlich wie eine, es hat eine Gunform wie eine Handfeuerwaffe. Man gibt oben ein spezielles Holz rein, so Holzspäne.
Hickory-Späne.
Kann man verschiedene Flavors kaufen. Und dann ist da drin so eine Art, das glüht, also der verglüht das Holz und es gibt so eine Art Ventilator, das heißt, der erzeugt ganz viel Rauch und pustet das dann in die eine Richtung raus. Meist durch einen kleinen Schlauch und den kann man dann entweder zum Beispiel in die Flasche halten. Okay. Dann macht man die Flasche voll mit Rauch und gibt dann eine Flüssigkeit zu und verschließt die und lässt das dann stehen zusammen für einige Zeit. Dann nimmt das den Flavor dieses Smokes an.
Also das sind diese Cold Smoking Guns, oder wie die heißt.
Cold Smoker. Ich kenne sie nur unter Smoke Gun, aber für wahrscheinlich Cold Smoke. Und das gleiche gilt für Drinks. Oft gibt es jetzt mittlerweile so diese Art gläserne Glocke. Man gibt den Schlauch drunter, man lässt, dann steht der Drink da drin und dann irgendwann nimmt man sie ab und alles riecht nach Rauch. Und ich muss gestehen, ich habe in den letzten Jahren viel gelogen auf nationalen, internationalen Wettbewerben, wenn mich junge Bartender, die es, glaube ich, immer sehr gut meinten und gefragt haben, und wie fanden sie den Drink? Dann habe ich oft gelogen, weil alles, was mit Smoke Gun war, fand ich immer unterirdisch schlecht. Und manchmal war ich so nett und habe gesagt, ach, ganz interessant.
Aber interessant ist ja die kleine Schwester von...
Nee, aber ich fand es... Also wer immer mich jetzt hört und wem ich mal gesagt habe, ich mochte den Drink, da habe ich gelogen. Weil ich fand es einfach immer... unelegant. Also wenn es vor dem Gast gemacht wird, riecht alles nach Rauch. Es ist halt so ein oberflächlicher Rauchgeschmack, der eigentlich unangenehm, sowohl am Gaumen als auch in der Nase. Ich finde, das war nicht gut. Es macht, also außer diesen Show-Effekt, den ich dann auch affig finde, weil ich bin lieber ein Freund davon, dass jemand straight, schnell, mit einer guten Story und einem, also ich, dieser Aufbau und dann vor dem Gast da was räuchern und ich finde das total affig.
Man kann ja Dinge räuchern.
Also ich wäre, ja, so, natürlich kann so man sie räuchern. Ja, aber wie gesagt, dieses vor dem Gast ist so eine Effekthäscherei. Dann mach deine Spirituosen doch sozusagen in aller Ruhe hinten.
Ja.
Aromatisier sie gut. Und wenn du dir sicher bist, dass es perfekt ist, dann benutze sie vor dem Gast. Aber ich alles andere, ich weiß noch, diese ganzen Diageo World Class, das ist eben, also es gibt so einen großen Wettbewerb, der heißt World Class. Und diese großen Wettbewerbe kommen mittlerweile so ein bisschen zu so einer Clownerie, das Abfeuern, das Abbrennen der großen Möglichkeiten, was wir allen unsere Gäste beeindrucken können. Das hat halt immer weniger mit der realen Situation hinter der Bar zu tun. Und die Wettbewerbe sind toll für die Barkeeper, man trifft sie aus der ganzen Welt. Und das ist sicherlich interessant, aber ich finde, dass so was da gemacht wird, halt oft immer affiger. Und ich tue mich mit dieser Smoke Gun schwer. Und deswegen eine Arbeitstechnik, über die wir reden wollen, ist das Smoken. Und ich bin dann eher ein Freund, wie du eben sagtest, dass man sagt, man kann das ja ruhig machen, aber dann bitte in Ruhe und hinten, dann ist es nämlich auch abgestimmt und nicht vor dem Gast sozusagen in Hektik.
Ist es abgestimmt und man kann es auch einfach in der Dosierung ist halt einfach, dann machst du meist eine größere Menge, da kommt es auch nicht auf so ein bisschen Dosierung an. Wenn ich einen Drink mache und den smoke, dann, naja, eine halbe Sekunde länger Smoke rein oder kürzer oder was weiß ich was, hat viel mehr Einfluss. Weiß nicht, ist das vielleicht so ganz, also, naja, ich glaube ja nicht, dass schon alle Spirituosenkombinationen ausgelutscht sind.
Nein.
Aber es ist natürlich verlockend, jetzt diese ganzen Novelties hier zu sehen und dann da irgendwas zu machen, was schön aussieht, aber nicht...
Entweder das Auge trinkt ja mit, aber ich bin halt, das ist halt nicht so, ich mag das nicht, dieses vor dem Gast, also vielleicht stehen da einige, aber für mich hat das immer so ein im schlechten Sinne ein Tourismusfaktor.
Ist das was man ordentlich überhaupt auch exportieren kann? Weil wenn ich jetzt irgendwie sehe, jemand, also zum Beispiel Digital Basil Smash, der ist ja ein recht relativ einfaches Rezept, das kann ich dann auch, wie es ja viele Bars machen, in der eigenen Bar anbieten und die Qualität ist halbwegs konsistent. Kann man halt nicht so viel verkehrt machen. Mhm. Also doch, kann man schon, aber die meisten machen es nicht. Wenn ich jetzt hier so fancy Smoke Guns und so mache und, keine Ahnung, Feuerwerk hier abbrenne, ist das überhaupt was andere Bars reproduzieren können, wollen? Oder
ich finde nicht, weil meist kann der Barkeeper ja nicht mal reproduzieren, weil er schafft ja nicht mal, dass zwei Drinks gleich schmecken.
Ja, das ist halt blöd. Weil solche Dinge nur für den Wettbewerb, nur für die Show gemacht werden, ist halt...
Also ich weiß nicht, wir hatten das mal hier in der Bar, ich weiß noch, wer war hier? Marianne Beke, sehr berühmter Barkeeper aus London, Koryphäe. Aber auch da, wir haben Mario und ich hier gestanden, der hat auch so Sachen aromatisiert mit so Hölzern und mit so Smokern und so. Hier wild, da haben wir noch Videos auf YouTube, irgendwo Marianne Beke im Lillion. Und es hat einfach nicht richtig, also man trinkt das und denkt, ja, schmeckt nach Rauch. Man denkt so, ja, ist ganz lustig. Aber so beim zweiten Schluck denkt man auch schon so, also vielleicht muss ich es nicht austrinken, vielleicht merkt das nicht, wenn ich es nicht austrinke. Ich will nicht unhöflich sein. Und ich war da nie ein großer Freund von. Ich habe noch nie, wie gesagt, Marianne Beke ist ein super kompetenter Kollege, Bartender, sehr, also ein ganz toller Meister unseres Fachs. Und selbst von ihm war ich so, dass ich sage, ja, ist nicht schlecht, aber ich, vielleicht bin ich einfach nicht für Rauch. Wobei, das kann ich wiederum nicht sagen, weil darum geht's jetzt, ja. Sozusagen Smoke in der Fortführung heißt für mich dann, wenn ich Dinge mit Rauch aromatisieren möchte, dann nehme ich halt Spirituosen, die diesen Geschmack schon hergeben. Und da gibt es neben dem von Herrn Bauer erwähnten Mezcal, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, gibt es schottischen Whisky. Und in der Regel kommt er dann von einer speziellen Insel und die nennt sich Islay. Sie liegt im Atlantischen Ozean an der Nordwestküste.
Und der Name heißt einfach nur Inselchen?
Ja, und das ist irgendwas auf Gälisch. Ich weiß nicht, was heißt das, Inselchen? Oder?
Ich glaube schon.
Und das ist der, ich habe gelernt, der, die innerste, nee, die südlichste Insel der, wie heißt das, muss ich nachgucken, Inneren Hebriden stand. Da sind so ein paar von diesen Malt, so Skye ist eine der großen, ich glaube, die ist die nördlichste oder eine der nördlichen, das ist die Hauptinsel. Es sind mehrere kleine Inseln, die auch für Whisky teilweise sehr berühmt geworden sind.
Ja, man weiß gar nicht, wo der Name herkommt. Huch, dann nehme ich alles zurück.
Und Jura ist neben Islay und auf Islay gibt es relativ wenige Distillen. Kommt jetzt drauf an, das ist ja eine sehr kleine Insel. Ja. Was ist sie? So, weiß ich nicht, vielleicht 20 Kilometer lang und 10 breit oder was?
62.000 Hektar.
Habe ich jetzt inzwischen ausgerechnet, aber ja. Ja. Und dafür gibt es dann vielleicht im Verhältnis auch schon wieder relativ viele Distillen, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Aber als eine der berühmtesten Malt-Whisky-Regionen kann man sagen, weil die haben es wirklich geschafft, ja, dass man immer, wenn man Islay hört, weiß man schon, wie es schmeckt.
Also es ist schon die fünftgrößte schottische Insel, also es ist nicht so ein winziges Ding.
Naja, trotzdem ist es nicht viel.
Also, ja, ich meine, okay, die schottischen Inseln sind alle nicht so groß, aber 620 Quadratkilometer.
Und die sind berühmt geworden, wie gesagt, zum einen wird Malt,
was ist das? 3000 Einwohner. 620 Quadratkilometer und Freundin von mir war gerade letztes Jahr da und meinte, es gibt halt da genau zwei Dinge zu tun, Whisky und Wandern, also ja, Insel angucken oder eben Kombinationen daraus, Wandern und dabei Whisky angucken oder trinken. Mhm. Ja, schöne Sache.
Und der schottische Whisky wird ja in der Regel sozusagen, gerade auf Eide nehmen sie halt Torf. Ja. Und trocknen den darüber, also das Getreide, wenn es sozusagen von auf der Darre
und so ein Torffeuer hat ja schon.
Dadurch kriegt es halt genau dieses. Es wird, glaube ich, in, ich weiß nicht, was heißt, es gibt so einen Messwert für die,
Piet, die oder?
PPM, Pits per Minute, kann es ja nicht sein. Pits per Minute kann es nicht sein. Da gibt's so, da streiten sich dann immer die sogenannten Islay-Freaks über den, wer ist pietiger als der andere. Man nennt es Peated Malt, also diese Geschmacksrichtung, die sehr rauchig wird. Und je höher dieser PPM-Anteil ist, gemessen, desto... PPM? Ich glaube, es heißt PPM. Peats per Minute.
Elektro-Whisky.
Wir trinken heute 120 Peats per Minute.
Proto-Techno.
Genau.
Phenol Parts per Million. Parts, ja.
Ja, klar. Per Million.
Phenole, ja. PPM.
Ja, wie auch immer.
Naja. Ja.
So, und dann... es gibt meiner Meinung nach, jetzt muss ich überlegen, es gibt Lafroig,
yep.
Lagavulin, was haben wir noch? Atbeck, Kaolila, kann man nicht aussprechen, Kaolila, Kaolila, Kaolila.
Ich glaube, ich habe ihn mal gehört.
Dann Bannerhaven. Das sind so die aktiven Destillerien.
Müsste eigentlich einfach Karl Ehler.
Ja, Karl Ehler. Wie auch immer. Habe ich schon Beaumont gesagt? Auf jeden Fall, wenn ich Beaumont noch nicht gesagt habe, das ist in der Mitte, das sind die aktiven. Und dann gibt's noch eine Bruichladdich, die wird so ab und die hat, glaube ich, keinen durchgehenden Betrieb. Und dann gibt's eine legendäre alte Port Ellen. Das ist so die Legende unter den, also alles, wo Port, sobald irgendwas mit Port Ellen, es war mal ein Fass, was einmal an Port Ellen vorbeigerollt ist, oder der Vogel, der früher bei Port Ellen saß, sitzt jetzt auf dieser Destille, kostet gleich das Doppelte.
Wir haben doch den Vorteil, dass man den Namen aussprechen kann, nicht jedes Mal wie bei Brugladdy irgendwie.
Genau. Und ich selber muss gestehen, ich habe eine Banner Haven, das ist so ein Whisky, da ist, glaube ich, so ein, ich schätze, das haben die immer noch, so ein Mann an so einem Steuerrad mit so einem Schottenmütze auf. Das ist, glaube ich, dein Label. Das war der erste Malt Whisky, den ich geschenkt bekommen habe. Den ich getrunken habe, als richtigen Malt Whisky. Deswegen habe ich immer so eine spezielle, meine Schwester war früher verheiratet mit einem englischen Soldaten. Und der hat mich in die Kunst des Malt Whisky Trinkens eingeführt. Also ich glaube, da ging es auch mehr um Masse. Aber ich glaube, der hat mir zu Weihnachten geschenkt, dieses Fläschchen. Irgendwas war da. Auf jeden Fall, das war der erste, weiß ich noch, da war ich sehr jung und dachte, schmeckt okay. Naja, ich habe es nicht ganz am Anfang verstanden. Die Flasche stand dann auch lange in meiner Wohnung, ist aber mit umgezogen. Und dann irgendwann, das war schon, als ich nach Hamburg gezogen bin, dann fing so das Interesse für Whisky und dann habe ich sie relativ schnell leer gemacht. Und das gilt so als der einzige von der Insel, der gar nicht so stark diesen Rauchton hat. Dieser Rauchton, man sagt gerade so bei Lafroque, hat das auch viel mit der, also es ist ja nicht nur der Rauchton, es ist auch dieses, ich habe das früher immer beschrieben als, wie heißen denn diese englischen Jacken, diese Wachsjacken, diese grünen, diese komischen, die alle in England, heißt das nicht Wachsjacke, Barberjacke? Barbour. Diese grünen Wachsjacken, die immer alle, diese Queen und so auf der Yacht dann haben.
Ja, Barber Jacket
gibt es. Und wenn die dann 3 Tage lang durchgeregnet sind und man legt die irgendwo in eine Kammer und vergisst die für 2 Tage und will sie dann wieder anziehen, dann stinken die. Das ist ungefähr so, wie der Frack-Whisky riecht und schmeckt, finde ich. So ölig, petrolig, medizinal, Jod. Man merkt schon diese
gewachste Baumwolle, I see.
Ja, diese Whiskys polarisieren, die haben einen sehr schrägen Geschmack, deswegen sind sie auch so berühmt geworden.
Ist das nicht einfach so Ölkleidung, wie es halt hier auch wie
die Friesenerze? Ja, aber das ging mir um diesen Effekt, dass wenn diese Ölkleidung nass und durchgerinnt und dann falsch weggehängt,
also zusammengeknüppelt. Hier die Hamburger mit ihrem Friesenerz raus und dann
3 Tage liegen lassen. Mich hat dieser Geruch daran erinnert, wenn dann noch einer mit einer Jodflasche um die Ecke kommt. Und, also ich finde, so ein ordentliches Glas Lafroque riecht so. Hier mal vielleicht an dem hier riechen. Das finde,
ist der Lafroque 10, oder?
Nee, das ist hier, das erzähle ich gleich was zu. Das ist dieses kleine Fläschchen. Okay.
No coloring, non-chill filtered.
Ja. Genau, der ist auch relativ hell, das Produkt, da erzähl ich, weißt du. Aber so ein Lafroque, das ist so, Lafroque ist der große alte Klassiker, finde ich. Also jetzt, ich rede jetzt immer von meiner Wahrnehmung. Da mag vielleicht der ein oder andere Malt Whisky Fan mich jetzt für steinigen. Das Thema Malt Whisky ist ja eh
Wahnsinn. Oder Smoky Whisky hörst, denkst du eigentlich an Lafroque die meisten noch zuerst, ja, oder?
Erstmal Lafroque. Das Thema Malt Whisky, das muss man dazu sagen für den Bildungsträger, das ist Wahnsinn, weil das hat die Erfassbarkeit komplett, also man kann das nicht mehr erfassen, finde ich. Es gibt einfach so und so viele Tausende von Abfüllungen und da hat sich über Jahrzehnte ein so großer Interessenkult drum entwickelt, da gibt es irgendwie, jeder weiß von jeder Destille, wie rum die Kupferblase gebogen ist und in welchem Grad die, es ist alles erfasst, kategorisiert, die Freaks drehen durch beim Malt Whisky. Das ist eine ganz eigene Gemeinde, manchmal, wenn man jetzt, es geht ja um Bildung und um Trinken, aber da überliegt manchmal dieses Thema Bildung, da fehlt das Trinken und die Lockerheit. Aber es ist ein,
ich erzähle dir ja schon, wie ich mal stundenlang den Whisky-Idee-Katalog gewälzt habe.
Ja. Also auf der einen Seite ist es faszinierend.
Ja, total. Klar.
Ich mag das auch. Und das ist ja auch die, ist ja immer das Interessante, das Hintergrundwissen zu haben, aber
wie gesagt, verlockend. Weil wenn ich dann so ankreuze, was besonders interessant aussieht, dann habe ich nach der Hälfte des Katalogs irgendwie so, ja, ich könnte jetzt 20.000 Euro für Whisky ausgeben.
Ach, da würde sich Familie Lüning bestimmt freuen.
Ja, das glaube ich.
Ja. Wie gesagt, Lafroque, die haben früher halt schon immer, ich habe es wahrgenommen, irgendwann so Ende der 80er, da, ich glaube, da hatten sie mal, die haben ja diese ganz schräge Flasche mit diesem weißen Etikett und diesem Oldschool-Schriftzug, die sieht ja auch noch so ein bisschen oldschool aus, und da war halt immer schon, diese Werbung war so, schmeckt nicht jedem, kaufen Sie es nicht, it's not for everyone, und also sehr untypische Werbung, die halt auch genau das ausgedrückt hat, was früher oder auch heute noch eigentlich die Wahrnehmung für Islay Whisky in der Summe ist, dass man sagt, boah, was ist das denn? Das ist so ein absolutes Love-It-or-Hate-It-Produkt. Und aber im Grunde genommen, wie gesagt, bei Bonnerheim würde ich ein bisschen vorsichtig sein, aber gelten viele dieser Lafrac-Geschmäcker schon als sehr rauchig und damit sind wir halt beim Thema Smoke angekommen und wir kommen gleich zum Thema gesmokte Drinks oder Drinks, die stark nach diesem Whisky schmecken. Und da finde ich halt eine tolle Eleganz, die mir bei so modernen Techniken wie Smoke Gun oder so fehlt. Lafrac, haben wir gerade gesagt, ist der alte Klassiker in meiner Wahrnehmung. Wie gesagt, Port Ellen gibt's nicht mehr, da wird ab und zu mal noch irgendwas erlogen oder erstunken, das sind irgendwelche alten Fässer und die, teilweise stimmt's natürlich auch, aber offiziell gibt's die Destille nicht mehr. Und dann der nächste große, gar nicht so weit weg, ist Artbeck. Das sind so die beiden, eigentlich gibt's drei große Bekannte, der dritte ist Lagavulin. Alle drei sind seltsamerweise in direkter Nachbarschaft, die sind immer so 2-3 Kilometer auseinander oder 5. Und liegen im Süden auf der Insel. Und wie gesagt, ich finde Lafrac, für mich hat Lafrac in der Wahrnehmung Islay früher so berühmt gemacht, durch diese schräge Werbung und diesen roughen, dieser roughe Look der Flasche und dieser unglaublich medizinale Taste, der früher gab es ja noch nicht diese ganzen Spezialitätenabfüllungen, da war das noch relativ straight. Ja, 2-3.
Medizinal finde ich ihn gar nicht.
Und dann gibt's Artbeck und Artbeck, wenn ich das richtig hinkriege, die waren auch mal eine Zeit lang, war das mal zu oder die gab's nicht mehr, wenn ich das richtig hinkriege. Und dann wurde das irgendwann wieder angefangen.
Die wurden von irgendwem wieder gekauft und wieder
öffnet. Irgendwas war da, jetzt ist es bei Louis Vuitton Moët Hennessy.
Einmal alles.
LVHM heißt sie, glaube ich. LVMH, Moët Hennessy, nee, das ist dann LVMH. Und Artbeck ist dann so, ja. Es ist eine kleine Hassliebe. Weil auf der einen Seite, es hat halt dann ganz schnell diesen obercoolen Status wiedererlangt, nachdem die das angefangen haben. Die haben sich eine unglaubliche Community aufgebaut. Die haben ganz viel gemacht, so mit ihre Leute, also ihre Fans haben sich darum gekümmert, haben auch online viele Geschichten gemacht, irgendwelche Clubs und irgendwelche. Und dann haben sie angefangen, halt immer so Special Releases zu machen. Aber mittlerweile empfinde ich das so, das nervt.
Es als verliert es so diese übernommen wurde, haben sie eine große, gute Resonanz bekommen mit, ich glaube, ihre.
Wann wurde es denn immer?
97 ist wieder.
Das meine ich. Plötzlich, es gab es plötzlich wieder. Und dann war es plötzlich cool. Vorher hat da keine Sau, Entschuldigung, niemand.
Also
niemand
Glenmorangie, die jetzt zu LVMH gehören, haben sie 97 übernommen und 98 die volle Produktion wieder hochgefahren. Und wann kam dann der erste gute quasi raus? Das war irgendwie ein paar Jahre später, kam das eine Release, das alle gefeiert haben.
Wahrscheinlich der Ten, oder? Das ist ja dein Flaggschiff. Also das ist das breite Produkt, aber
ich weiß,
das war ja gut. Also ist immer noch gut. Ja. Einer der wenigen, also das, der, den ich immer noch gerne mag. Und wie gesagt, Artbeck ist jetzt so eine, die haben das extrem gut wiederbelebt und wurden abgefeiert, aber mittlerweile, ich bin raus. Also eine Zeit lang habe ich das so verfolgt, dann gab es einen neuen Release, wieder was ganz Schräges. Die haben das halt so auf die Spitze getrieben mit diesem noch mehr Peats per Minute, nee, wie heißt das? Und noch torfiger und noch ekliger und noch eine kummere Geschichte. Und das war am Anfang auch lustig, aber mittlerweile haben die, weiß nicht, 438 Sonderfüllungen und 10 Stück im Jahr.
Sie haben auch immer noch ihr altes Produkt, oder?
Sie machen halt immer irgendwie das alte Spiel, erstmal nur ein Special Release für unsere Freunde und irgendwie, es ist so ein bisschen anstrengend, aber ich finde den normalen 10 Jahre alten immer noch ein ganz tolles Whisky. Die anderen sind auch toll. Es geht dann also ja irgendwann ja immer um die anderen Abwägen von Preis und Leistung und so. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, alle sind tolle Produkte. Bei einigen muss man dann fragen, vielleicht ist es ein bisschen zu teuer.
Ja, Artbeck ist ein tolles Haus. Sie können ja Sperenzien machen, so viel sie wollen. Solange sie ihre soliden Produkte weitermachen, ist mir das eigentlich wurscht. Ich muss das ja nicht kaufen. Ihr Werbebudget ist auch ihre Sache und hey, whatever.
Wie gesagt, die beiden sind so ein bisschen, ich glaube, die haben, Lafrac und Artbeck hat Islay berühmt gemacht, weil die so beide extrem waren. Und dann gibt's aber eigentlich einen alten, uralten Klassiker, Lagavulin.
Dazu habe ich tatsächlich eine Erinnerung.
Aha.
Vor langer Zeit, als ich noch so ein schönes Öffnen. Ich habe so ein Online, wie hieß es denn damals? Also heute würde man MMORPG sagen.
Was würde man?
Ein Online-Multispieler-Rollenspiel-Dings mitgemacht. Hat auch mitentwickelt. Und einer der Mit-Admins da hat irgendwann ganz stolz berichtet, dass er extra über sehr umständliche Wege einen, ich glaube, 12-jährigen Lagavulin bekommen hat. Und das war voll special damals. Und da habe ich lange nichts von Lagavulin gehört. So gelegentlich ist es mal aufgetaucht, aber es war nie so ein Mainstream-Ding. Aber es gibt sie noch und es
ist immer noch. Lagavulin ist jetzt ja schon lange, gehört zu Diageo. Diageo, ja. Weltgrößter oder zweitgrößter, man streitet sich immer, Spirituosenkonzern der Welt. Die haben einen extremen Fokus auf Malt-Whisky, die haben das früh erkannt und haben da eine Menge großer Häuser gekauft. Also die sind ganz schwer im Malt-Business drin. Denen gehört da eine ganze Menge, was alte Namen und Klassiker sind. Spricht ja erstmal auch nichts gegen. Unter anderem gehört denen zum Beispiel Kaulina. Das gehört denen auch. Und ich finde Lagavulin, also 12 und auch 16 Jahre, ganz großartige nach, auch wenn es eigentlich die, sag mal, die Standardabfüllungen sind, aber ich finde sie super. Ganz tolle Whiskys. Mir gefallen die super. Das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen der, ja, der Grand Seigneur, finde ich so. Die anderen beiden waren so, die, also Lafrac war so der, ah, vielleicht ist er auch classy, weiß nicht, aber der war halt immer so ein bisschen rough und mit seinem weißen Etikett und kernig und und dann kam Atberg, das waren jetzt die neuen Styler mit Design und wir haben auch eine coole Agentur und wissen auch, wie das mit Social Media geht und so. Und Lagavulin hat so klasse, finde ich, ist irgendwie ein cooler Whisky. Gefällt mir sehr gut. Ja, Bowmore ist noch ein altes Haus aus der Ecke, eine alte Destille. Da muss ich echt stehen, irgendwie, ich weiß nicht warum, ich schätze mal ein großartiges
ich Haus. Was getrunken,
glaube ich. Also ich habe wahrscheinlich schon mal irgendwann was getrunken, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Habe ich keine Meinung zu. Jetzt, also ich bitte um Zusendung von allen Bowmore-Freaks, die mir mal sagen, das ist die Flasche, die du probieren musst, diese Abfüllung oder so. Aber Bowmore käme überhaupt nicht aus.
Die was ich
toll finde, ist der,
die haben nicht irgendwer
der unaussprechliche Kohl Ila. Da gab es mal so eine 8 Jahre, also so eine ganz junge Version. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die hat ein bisschen mehr Alkohol. Die war richtig gut.
Macht die Bowmore Distillery noch was anderes außer ihrem Bowmore Single Malt?
Keine Ahnung. Ich glaube, es ist ja so, da kommen wir jetzt zu, alle Distillerien, also früher, wenn man gehört hat, hier Atbeck wurde, wann war das, 97, was hast du ihm gesagt?
97.
Wieder frisch gemacht, weil vorher lagen die ja fast am Boden.
Ne? Ja, ja.
Ganz wenig Produktion, irgendwie ist alles nicht mehr so. Eine ganze Zeit, und das ist noch gar nicht so lange her, hat Malt Whisky keinen interessiert. Also außer Freaks. Ja. Aber halt, jetzt ist das richtig großes Geld. Das ist irgendwie richtig, also da passiert unglaublich viel, ein super Luxusprodukt und richtig viel Abverkäufe. Aber zu der Zeit haben die halt, und das machen die immer noch, was heißt, wissen viele nicht, aber die produzieren deutlich mehr und lagern deutlich mehr, als sie selber unter ihrem Namen verkaufen. Das machen fast alle Destillerien. Zum Beispiel hat Diageo so viele Malt-Destillerien am Anfang gekauft, weil sie haben zufällig einen der größten und erfolgreichsten Blended oder den größten und erfolgreichsten Blended Scotch der Welt unterm Label, das ist der Johnnie Walker. Mhm. Und dafür braucht man halt eine Menge Malt-Destillen, die auch mal irgendwie da die Fässer liefern, damit das wieder so verschnitten werden kann, wie man das hat. Und ähnlich ist es bei den anderen. Und deswegen gibt es immer bei Malt-Whisky, bei schottischem Whisky, früher gab es halt die Blended Scotch, sowas wie Johnnie Walker, und dann die Malts, sozusagen eigentlich eine Destille, ein Name, sozusagen, da weiß man, wo es herkommt. Gerade wenn drauf steht Single Malt, dann weiß man, aha, hier kommt nur von da. Und dann gibt's aber nach wie vor noch die Independent Bottler oder Leute, die rumfahren und Fässer kaufen und Deals machen und sagen, ich kaufe nicht nur ein Fass, ich kaufe deine 10 oder 100 oder ich kaufe die Ecke hier im Lagerhaus oder mach mal immer für mich so. Und die füllen dann unter ihrem eigenen Label ab. Und da gibt's ein ganz tolles, das haben wir nämlich gerade getrunken.
Aber die müssen das ja eigentlich immer blenden, oder?
Wenn sie also, was man dann nicht machen darf, normalerweise haben die berühmten Häuser haben eine Abmachung, dass sie sagen, okay, ihr könnt es kaufen, aber ihr müsst es blenden. Ihr dürft nicht 1%, also ihr dürft nicht 100% unsere Ware verkaufen. Ja. Das steht dann in den Verträgen drin, weil wir wollen natürlich, ne, unser Label ist unser Label, ihr könnt auch was haben. Ihr müsst es anders nennen, ihr dürft natürlich nicht sagen, was drin ist. Aber, und ihr müsst es verschneiden. Und da hat jemand einen so fantastischen Schildbürgerstreich gespielt. Ich habe gerade versucht, online zu gucken. Ich habe da mal in meinem Blog drüber geschrieben, vor 1-2 Jahren, über diesen Whisky, als er gerade rauskam. Und da kostete er entspannte 39 Euro bei Weinköhlümann. Ich glaube, es gibt ihn nicht mehr.
Jetzt bin ich gespannt.
Das ist das, was du gerade im Glas hast, wo du sagst, das ist aber ganz schön hell, weil es, also es steht auf der Flasche, steht C&S Established 2005 Dram Good, also der gute Tropfen. Mhm. Der Dram ist ja so ein Wort für den Schluck oder Tropfen. Single Cast Blended Malt Scotch Whisky. Non-Coloring, Non-Chill Filtered, Bottled by the Scottish Liquor Center Ltd. Und darunter steht www.wine-and-spirit-partner.de. Das ist nämlich, ich sag das, da
ist mal Freund. Ist auch schön. Ja.
Distillery, wo kommt's her? Die Distillery heißt Two with a Teaspoon of the Second. Region Islay South. Cask Bourbon Barrel. Also dann steht noch die Cask Number drauf, das Age 6 Years, Date of Destillation 2006, Date of Bottling 2012, klar.
Das heißt, wir haben jetzt wirklich
Alcohol by Volume 50%, dafür schmeckt er, finde ich, ganz schön mild.
Ja.
So ein bisschen finde ich das Bourbon-Fass. Und Bottle Number 153, es gab, ich weiß nicht, wie viele sie gemacht haben. Ich glaube, es gab nur ein Fass. Wie viele sind da drin? Weiß nicht, aber wir haben sie nicht so viel gemacht. So, und das macht jemand, der heißt, jetzt könnte ich mal eben nachgucken, André Carmini, oder wie heißt er? Carmini?
Aber bei diesem Namen der Abfüller.
Also das ist ein Mann aus, ich glaube, er ist aus Deutschland. Und der hat so ein bisschen, also da könntest du wahrscheinlich mal Geld verdienen, wenn du ihm seine Webseite neu machst. Also letztes Mal war die nicht so hübsch.
Okay.
Die Jungs, die das alles okay. Und der hat einen Newsletter, den sollte man sich als Malt-Fan durchaus eintragen. Wie gesagt, das ist dieses www.wine-and-spirit-partner.de. Der heißt, glaube ich, Andreas oder André Carmini, das ist ein italienischer Name, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, wie seine Nationalität ist. Aber die Firma sitzt in Deutschland. Und das ist so ein Whisky-Freak. Und sein Label heißt Drum Good, also der gute Tropfen oder der gute Schluck. Und unter diesem Label füllt er permanent eigene Whiskys ab.
Mhm.
Und wenn man auf seinem Newsletter ist, dann kriegt man das halt. Ich habe das halt gleich, musste lachen, als ich das las, die Geschichte hierzu. Was er gemacht hat, also wenn er jetzt schreibt, er schreibt ja, Region ist Islay South, da gibt's ja nur 3 Destillerien, das ist Ardbeg, Lagavulin und Laphroaig, also alles die tollen. Und man weiß irgendwie, wenn man dann durch die Foren geht, dass das hier 6 Jahre alter Lagavulin ist, Laphroaig ist, 6 Jahre alter Laphroaig.
Mhm.
Das Lustige, was er halt gemacht hat, ist, deswegen heißt die Distillery Two with a Teaspoon of the Second. Er hat in das Fass 6 Jahre alten Laphroaig einen Teelöffel anderen Whisky geschüttet.
Damit hat er das
ein Blended Whisky
und
hat das Reglement eingehalten, dass er den Whisky nicht original verkauft. Weil ich glaube, Laphroaig würde nie 6 Jahre, ich glaube, die verkaufen erst ab 8 oder 10, ich weiß gar nicht, die verkaufen eigentlich nicht so junge.
Hm.
Und wollen natürlich unternehmen, wie gesagt, und auch für den Preis 39 Euro, alles gut. Und schmeckt auch toll und wie gesagt, non-filter und lalala und ich finde super.
Also
ganz schöner, frischer, junger, ganz feiner Rauch. Also da kann die Smoke an sich einmal hinten anstellen. Das wird das also hier ist aber mal richtig edel. Super.
Schöne Sache.
Gefällt mir sehr gut. Also ich glaube, wie gesagt, bei Lübern habe ich ihn eben nicht mehr gefunden. Wenn man ihn noch findet, wahrscheinlich ist er jetzt ein bisschen teurer geworden, weil die machen nicht so viel Flaschen oder machen das halt nur immer einmal, wenn er ein Fass kriegt oder wie auch immer, oder 10 oder ich glaube, das war nur ein Fass. Und sowas ist natürlich für, also ich musste das kaufen, ich habe dann gleich irgendwie 25 Flaschen, also 24 Flaschen gekauft oder so, weil ich dachte, Islay ist ein Riesenthema. Dadurch, dass das so polarisiert, trinken das mittlerweile sehr viele Gäste und sagen, Mensch, entweder wenn du Whisky magst, schottischen Whisky und die einen mögen dann alle, die anderen hassen das. Aber die, die das mögen, drehen da halt durch und sagen, was habt ihr denn Besonderes?
Mhm.
Und dann finde ich das immer einen sehr interessanten Einstieg zu sagen, probieren Sie mal. Und dann, man sagt natürlich die Flasche, was glauben Sie, welche Destille? Und
ich bin ja ganz froh, dass ich eben auf Laphroaig getippt habe.
Ja, nicht schlecht.
Naja. Schöne Flasche.
Bauers Matthias.
Schön pixelig.
Also das wäre meine absolute Kaufempfehlung. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil solche Kaufempfehlungen natürlich dann nur nett sind, wenn man sie noch bekommen kann und ich weiß nicht, ob sie noch erhältlich ist. Also seinerzeit, ich habe darüber geschrieben im Blog, das war echt günstig, aber ich habe sie jetzt gerade auf die Schnelle nicht mehr gefunden bei Lühmann, vielleicht gibt es sie aber noch woanders. Ansonsten,
es gibt ja auf jeden Fall die Dram Good Drinks.
Bei Dram Good Drinks auf die Seite gehen, auf seinen Newsletter. Man muss, also wie gesagt, ich lese den nicht immer.
Der ist die langsamste Seite der Welt.
Ich sag ja, da könntest du dem Mann echt mal helfen. Lieber Andreas, wenn du das hier hörst, vielleicht schickt dir einer den Link von den Whisky Freaks. Matthias hilft. Der ist gar nicht. Der will einfach nur, dass Menschen in ausreichend schneller Geschwindigkeit guten Alkohol finden und kaufen
können. Ja, Mann.
Und er meint es nur gut.
Sehr gut. Drive Good Drinks, this why page not available. Weil, ja, okay.
Schade. Vielleicht wegen Büroproblem hier, man weiß
nicht. Nee, nee, nee.
Egal. Auf jeden Fall, irgendwie googelt ihn, ihr findet's raus. Sonst auf meinem Blog gucken, da habe ich ihn auch verlinkt. Wie gesagt, das wäre so eine Empfehlung, die mir in den letzten Jahren gut gefallen hat. Von Islay, wenn man mal weg will von den zwei, drei Großen mit der klassischen Geschichte. Es gibt einen weiteren, der, ist immer so, wenn wir jetzt, wir haben eben geschrieben über den, geredet über den Lafrac Standardversion oder Artberg 10 Jahre Standardversion und die liegt, Artberg liegt glaube ich so bei 40 Euro plus, ich glaube Lafrac ist ein Hauch drunter. Es gibt einen Islay Whisky, den ich ganz gelungen finde. Der liegt eher so bei 30 Euro. Und der ist auch von einem Independent Bottler. Der ist also nicht von einem eigenen Haus. Und der heißt Ian McLeod, heißt der Bottler. Und der hat einen Whisky rausgebracht, der heißt Smokehead.
Klingt gut. Kann ich vielversprechen.
Passt natürlich A zu unserer Folge und B zu der Insel. Und 7 Jahre alt. Und da streiten sich auch die... Ich weiß nicht, ob der Streit entschieden ist in den Online-Foren der Whisky Freaks, von welcher Destille es kommt. Aha. Weil, wenn ich mich recht, ich habe keine Flasche, ich glaube, es steht Single Malt drauf. Also es muss aus einer einzelnen Destille kommen, es ist nicht verschnitten.
Ich habe die Seite gerade offen, Moment. Ian McLeod, Smokehead, es steht...
Der Seite haben sich, glaube ich,
nicht. Ja, Single Malt Whisky of the highest quality, hits you like a cannonball.
Also ich habe mal irgendwo gelesen Lafroque, aber dann hieß es plötzlich auch wieder, nee, ist Artberg und nee, ist Lagavulin. Also ich habe das noch nicht so ausgewürfelt, weil man, je nachdem, welches Forum man guckt, behaupten Leute. Auf jeden Fall kriegt man da eine junge Version aus einem dieser drei Top-Häuser für relativ kleines Geld. Und wir haben den seinerzeit immer benutzt auf einem ganz tollen, im Moment durch die Decke knallenden Drink, der unglaublich viel getrunken wird.
Aber wenn das ein Single Malt ist und nicht blendet, kann das dann von einem der Top-Häuser sein, wenn die alle diese Klausel in Verträgen haben?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob es alle haben. Man darf dann halt nur nicht, die dürfen halt nicht kommunizieren, wo es herkommt. Ich glaube, die Regel ist, wenn du es kommunizierst, dann darf es nicht 100% sein.
Aha, okay. Irgendwie, das macht Sinn, ja.
Ich kaufe selten Fässer, aber.
Also.
Und das war, den haben wir immer früher genommen zum Topping für einen Penicillin. Super Drink, kommen wir gleich zu. Das wäre meine zweite Empfehlung, wenn man sagt, wir wollen mal was und vielleicht möchte ich was haben, was nicht so ganz typisch ist.
Ja.
Wie gesagt, ist schwierig fast schon sagen ganz typisch, weil es auch von den großen Häusern so viele Sonderabfüllungen gibt, die dann auch wieder, wir haben hier zum Beispiel auf dem Tisch den von Lafrac, den Quarter Cask. Ja. Den haben wir hier stehen, weil er zum einen mehr Alkohol hat. Ach Wunder, altes Linearproblem, 48 Volumenprozent.
Ich erkenne ein gewisses Muster.
Und zum anderen Quarter Cask hat das Viertelfässchen. Das sind kleinere Fässer. Man sagt, dadurch reift der Whisky natürlich deutlich anders, wird schneller, Aroma, kriegt mehr Holz, wird auch ein bisschen süßer und so weiter.
Und trotzdem färben sie ihn.
Müssen sie es mittlerweile draufschreiben? Ja. Ich glaube ja, ne? Das ist ein neuerdings Gesetz.
Farbe durch Karamell angeglichen, verändert, keine Ahnung. Schwedisch, glaube ich.
Harien Jistrit mit Karamell, stimmt. Warum
steht das? Oh, das ist Dänisch?
Wo kaufen wir eigentlich unseren Alkohol?
Auf jeden Fall, das
kann ich nicht. Psst, in anderen Flaschen hier.
Aber trotz, also, ne, Lafrock ist eigentlich eine gute Sache für zu Hause. Lafrock Ten
kann sich
hinstellen.
Ten ist, also, da macht man gar nichts falsch. Es ist jetzt so ein bisschen, wie sagt man, also, über Artback Ten, Lafrock Ten, ich finde die alle gut, auch Lagavulin 12 Jahre.
Also, so richtig Basisqualität. Irgendwie Lafrock oder versus Artback Ten?
Gibt's wahrscheinlich, aber nicht für mich.
Okay.
Ich bin, wenn ich zwischen den beiden entscheiden soll, bin ich immer auf der Lafrak-Seite.
Ja,
weil sie halt cooler und älter sind und jetzt nicht so auf Lifestyler machen. Artberg will jetzt, ich meine, die gehören zum größten Luxuskonzern der Welt. Eigentlich wollen sie so ein bisschen sein wie eine Louis Vuitton-Tasche und das finde ich halt nicht so cool. Aber gut.
Macht man krass an auf Styling gerade. Ja, das ist so ein bisschen.
Ist okay. Wir hatten mal drei Flaschen Lafrak 30 Jahre. Das ist gottgleich. Allerdings auch in der Bepreisung. Also ich habe sie seinerzeit, glaube ich, für 300 Euro gekauft. Ich glaube, die liegen mittlerweile schon bei 500, ich weiß gar nicht. Wer eine geschenkt bekommt, darf sich freuen.
Darf sich gerne hier einfinden. Und
darf hier gerne Proben hinschicken, ob er noch genauso gut ist. Ja. Die waren seltsamerweise, also wir haben den dann auch natürlich nicht ganz sich weiterverkauft. Viel zu fair, wie ich fand. Und sie waren dann auch relativ schnell weg. Also es ist schon so, dass, finde ich, der geneigte Gast durchaus gebildet ist und sofort auch erkennt, das ist ein Schnapper. Es kostet zwar viel Geld, aber eigentlich viel zu günstig und der war leider schnell weggetrunken.
Also die Flaschen liegen jetzt zwischen 500 und 2000 Euro. Wow. Je nachdem, wie seriös der Verkäufer aussieht.
Guck mal, das ist 3 Jahre her. Ich glaube, ich für 300 Euro gekauft.
1500 Pfund.
Da sind wir beim nächsten.
Next Day Delivery. Das war schön.
Da sind wir beim nächsten. Das ist einer meiner... Tja, jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich sagen kann, ist es eine Empfehlung, weil ich weiß nicht, wie verfügbar er ist. Aber das war so vor 2 Jahren... Das ist
Whisky, oder?
Ja, leider. Das war vor 2 Jahren... Das ist ein super Whisky. Super, super, super. Vielleicht kannst du einmal googeln. Port Askaig wird geschrieben. A-S-K-A-I-G. Und da müsste es auch eine 17 Jahre alte Version geben. 12, 17 und noch irgendwas.
12, 17, 19, glaube ich.
19, ja.
Nee, 19, 12. Ah, da ist doch 17 da, ja.
Was denn?
90 Pfund.
Ist nur in England, oder?
Joa.
Bei Whisky Exchange?
Ja. Whisky Exchange, 20 Pfund.
Okay. Man muss dazu nämlich wissen, es gibt auf der Insel Islay, gibt es glaube ich 2 Häfen, Port Charlotte und Port Askaig. Und dieser Whisky, der Port Askaig heißt, wenn man jetzt nach Port Askaig fährt, findet man irgendwie die Tankstelle, den Hafen, irgendein Supermarkt wahrscheinlich.
Der Ort hat irgendwie 1,5 Straßen. Ne? Das
ist so, und man findet nur keine Destille und sagt, das liegt daran, dass es da keine Destille gibt.
Das also, ist ein Bottling von der Whisky Exchange, oder?
Whisky Exchange, einer der größten Spirituosenhändler der Welt. Die haben eigentlich 2 Firmen. Das ist einmal Speciality Brands. Das ist deren On-Trade. Damit beliefern sie Bars und Restaurants. Und dann gibt es The Whisky Exchange für jedermann. Sei sehr empfohlen. Also finde ich einen tollen und liefern nach Deutschland ohne Probleme. Riesenauswahl. Und die haben sozusagen ihren eigenen Islay entwickelt. Und nach langem Hin und Her ist da meiner Meinung nach die Online-Gemeinde hat sich auf eine Destille festgenagelt. Die liegt nämlich seltsamerweise sozusagen gespuckt von Port Askaig, nämlich 3 Kilometer. Und das ist Cole Ida. Cole, also auf jeden Fall dieser.
Cal,
dies ist auf jeden Fall. Da soll er herkommen. Und der 17 Jahre alte, also sind alle gut. Der 17 Jahre alte hat hier vor, als das anfing, dann waren hier diese Whisky-Messe vor Deutschland, 3 Jahren haben wir das erstmal gekauft. Da, ich glaube, da lag der noch so bei 70 Euro oder sowas. Super. Ungewöhnlich, ganz zart, ganz feine Aromen, aber trotzdem, also ich kann es gar nicht beschreiben, ich finde es einen unglaublich guten Whisky. Und jetzt, wo ich drüber rede, denke ich, wir haben, glaube ich, keinen, weil ich werde sofort welchen nachbestellen. Ist egal, wie teuer das ist, weil der war unglaublich gut.
Also das ist auch ein Single Malt dann, oder?
Ja, aber wie gesagt, darf sich Single Malt nennen, weil er aus einer Destille kommt.
Aber wir kaufen ihn unter eigenem Label.
Sie haben ein eigenes Label, Whisky Exchange. Und 17 Jahre hat mich, also 19 habe ich da aufgeholt, fand ich so, und der 12-Jährige ist auch toll. Aber 17 war nochmal so ein Stellrad besser. Und also wenn man jetzt tatsächlich Geld ausgeben will für A, sich selber oder B, um irgendeinen Arbeitskollegen, der immer so ein bisschen großspürig über seine Eileysammlung, wenn man mal einen beeindrucken will oder so, das ist die Flasche.
Okay.
Damit punktet man. Wir sind jetzt weit weg von Weihnachten, aber wir müssen andere Gründe finden. Ich kann
ja Halbjahresweihnachten feiern.
Aber super.
Aber wenn wir
suchen wir den nicht?
Bei Port Askaig sind, was ist mit, oh Gott, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Bunahavin?
Bunahavin, ja.
Ja.
Wie gesagt, das war mein Einsteiger. Der ist eher so, der hat so Schokonoten, finde ich. Der ist nicht so richtig rauchig. Also es gibt verschiedene Abfüllungen. Das
also die sind auch immer noch aktiv und alles.
Ja,
die
gibt's
sind, okay.
Ja. Und wie gesagt, das ist der Typ
mit dem
das ist der Typ mit dem Segel, mit dem Lenkrad da in der Hand, glaube ich.
Ah, ach so, das habe ich
da geschaltet. Da hatten wir auch mal 2 Flaschen 30 Jahre alten.
Ja.
Oh, super. Was passiert? 30 Jahre Bunahavin ist auch das einfach nicht mehr, das ist so gut. Ja, ich glaube, eine halbe haben Herr Kappes und ich immer nach Feierabend heimlich
schönes Flaschendesign.
Das steuerlich begründen irgendwie.
Schönes
Bruch. Flaschendesign. Bruch. Es war eindeutig Bruch. Unglaublicher Whisky. Ja, achso, und das wird, ja, genau. Also, das ist Crown Eater, habe ich gesagt. Und mir gefällt das sehr gut.
Banner Heaven, werben auf ihrer Seite mit ihrem TripAdvisor Ranking, dass sie auf Platz 1 von 2 Activities in Port Askay sind. Da muss ich sagen, alle Daumen hoch. Großartig.
Ja, das ist doch mal ein Marketing. Ich muss mal einmal hier was schauen. Und zwar, es gibt, das ist ein unglaublich guter Whisky-Händler, aber ich finde seinen Namen leider nicht. Wieso finde ich den nicht? Das ist so, der heißt nicht Primus in Kiel. Der war nämlich der Importeur seinerzeit von, wie heißt das denn? Ach hier, Entschuldigung. Ja, ich habe es irgendwie, das heißt Prineus.
Prineus.com,
ja. Der hat immer unglaublich gute Whiskys. Also, der muss dann immer ein Auge drauf haben. Und der hat auch noch Port Askay, das ist der Importeur.
Ja, da sehe ich ihn.
Genau, also der, wenn, weiß der, hier steht dann immer Bezugsquellen, so ein, der hat ganz tolle Sachen. Da, den habe ich mal auf einer Messe, da habe ich den probiert. Und der Mann, der es macht, aber. Gerd heißt er, ist auch noch ein sympathischer Typ. Also macht man, finde ich, nichts falsch. Hat mir sehr gut gefallen.
19-Jährigen und 25-Jährigen gibt es momentan.
25? Hm. Also mir ist er sehr, aber gut. Ich habe ihn kennengelernt. Jetzt brechen wir hier aus. Das ist hier schon wieder alles viel zu lang. Und so. Wir wollten ja nur über diese kleine Insel reden mit ihren publiken 5 Distillen oder 6 oder 7 oder so. Der hat nämlich, der importiert nämlich Compass-Box Whisky. Ups. Und Compass-Box Whisky ist super. Also da, wir machen eine Sonderfolge Compass-Box.
Okay, Deal.
Weil das ist super.
Warum heißt der Compass-Box?
Das hat der Mr. Glaser, das ist der Name seiner Firma. Und John Glaser, wie gesagt, ganz früher gab es Johnny Walker und die ganzen Blender-Jungs, dann kamen plötzlich die Malt-Whisky-Jungs und haben gesagt, Blended Scotch ist doch nur was für Pussys, wir trinken jetzt nur Malt. Malt sind die für die coolen Leute. Und dann kam irgendwann vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren John Glaser, so ein Typ, der echt Ahnung hatte und auch stylistisch, also auch, der hat irgendwas mit Grafik auch gemacht, der war auch mal, der hatte Ahnung. Und der hat gesagt, nee, eigentlich ist diese Geschichte, dass Leute rumfahren und bei Destillen Fässer kaufen und immer so verschneiden, wie sie sie haben wollen, viel cooler, wenn der Typ cool ist und hat diesen vergessenen Kaufmannsberuf des Whiskyblenders sozusagen wieder aufleben lassen und ist durch Schottland gefahren und hat das aber mit so richtig Style, der hat das auf ein internationales Level gehoben. Wie gesagt, dieser Andreas Camini zum Beispiel, der ist super, aber ich finde schön geht anders, ne? Hier, wenn man sich meine Flasche mal anguckt. Ist alles gut. Er ist halt ein cooler Typ. Und, genau, aber John Glaser hat das mal von oben weggemacht und hat dann diese Compass-Box kreiert und der spielt auch ganz viel mit Sachen rum. Der macht dann so Grain-Whiskys und ganz schräge Sachen. Also da müssen wir mal eine Sonderfolge machen, weil da finde ich eigentlich fast alle Flaschen super von. Da kann man gar nicht genug von kaufen.
Andrea Caminecci.
So heißt er, danke. Super Typ. Wie gesagt, das ist so Malt-Freak. Mhm. Super. Und mit seinen eigenen macht ganz tolle und unbedingt Newsletter anmelden. Und John Glaser, Compass Box, macht das so auf stylisch. Zum Beispiel Spice Street, der macht auch Sachen, die waren nicht teuer. Die sind dann so, kostet 40 Euro. Wahnsinns-Whisky. Ich frage mich gerade schon, warum wir keinen, ich habe unten auch keinen Spice Stream mehr gesehen. Entweder ist wieder leer oder wir haben vergessen, wieder zu kaufen. Super Whisky. Herr Kappes, was ist hier los?
So, wirklich?
Ja.
Ihr braucht so ein Sparabo bei Amazon oder so?
Nee, bei Amazon bitte kein, also.
Okay, es braucht ein
Weinquelle
Sparabo.
Bitte, ja.
Kauft
regional, man muss nicht bei Amazon. Jeder, also, unterstützt lokalen Alkoholismus.
Jawohl.
Bitte. Wo kämen wir da hin, wenn diese ganzen nicht bei Amazon kaufen? Bitte nicht. Nein. Sagte er und trank aus seinem Starbucks-Becher.
Tja, wurde ja auch verführt. Mhm.
Genau. So, jetzt haben wir eine Menge Halbwissen über Islay Whisky preisgegeben. Mit den üblichen Kaufempfehlungen für die Homebar. Und kommen nochmal kurz auf meine 4 liebsten Drinks. Aus Funk und Fernsehen, nein, aus mit solchem Whisky. Weil es ging ja ursprünglich darum, was hält man von Raucharomen und in Drinks. Und ich bin der Meinung, wie gesagt, vergesst die Smoke Gun. schickt sie eurem, weiß ich nicht, wem auch immer zurück, verlangt das Geld zurück, man braucht das nicht in der Bar. Es ist affig, aber nehmt guten Whisky und damit feine Raucharomen im Drink. Das wird im Moment, finde ich, im Le Lion extrem viel. Penicillin, unglaublich gut. Da kommen natürlich diese Aromatik von Ginger und Honig, kommen wir gleich zu, die eh gut funktioniert. Aber wir haben eine unglaubliche Nachfrage an Islay Whisky Mixed Drinks. Also Leute wollen sagen, hey, was habt ihr noch? Was habt ihr noch? Was gibt's denn noch? Jetzt kommen wir mal zu den vier heimlichen Favoriten mit einer kleinen Geschichte. Starten wir mit einem großen Klassiker. Wie sollte Herr Meier, der alte Spießer, sonst anders starten? Weil, wie Willi schon richtig feststellt,
der Fechter lieber der klassischen
Willi,
Drinks.
Aber um nochmal kurz auf Willi zurückzukommen, Willi, ich will das damit hier nicht abtun. Ich bleib dran. Also ich werde mich mal gucken, was mir mit zu Sous-Vide und Infusion so einfällt. Und wenn es gut ist, ich bleib dran. Also ich will das jetzt nicht als, auch deine Frage hier nicht abtun, als fand ich doof, sondern finde ich ja gut. Ich habe nur festgestellt, weniger ist mehr. Aber wir bleiben dran. Wir finden noch coole Sachen.
Ja, weniger ist mehr. Ne? Also die Qualität muss halt stimmen.
Die Qualität muss stimmen. Und also man lieber weniger Fokus auf die Show und so. Und wie gesagt, mir fiel gleich diese Smoke Gun ein. Und das muss ich mal loswerden. Das Lustige ist, heute ist Freitag, morgen ist Samstag. Da geht Herr Bauer wieder online, wenn wir so. Ich bin ja immer so ein Last Minute jetzt mittlerweile hier. Herr Bauer zieht das durch. Und Sonntag fahre ich nach Berlin und Montag judge ich das deutsche Finale der Bacardi Legacy. Jetzt hoffe ich natürlich, dass keiner von den Teilnehmern eine Smoke Gun mitbringt. Das letzte habe ich keine gesehen. Ich dachte, der Rotz ist jetzt durch. Liebe Teilnehmer, ich bleib fair. Also sollte einer von euch eine Smoke Gun mitbringen, ich versuche objektiv zu bleiben. Wirklich.
Die Smoke Gun an sich macht den Drink ja nicht schlechter.
Doch.
Man kann ja auch mit der
Smoke Gun. Allein die Überlegung, so einen Quatsch vor Leuten zu machen, damit ist man eigentlich schon durchgefallen. Aber das
der Luxus hat für jeden Drink beliebig viel Zeit aufwenden zu können. Alles gut.
Nein, ich bleib fair. Okay, das am Rande. Wir kommen zu den Drinks. Und zwar, vielleicht schon mal getrunken, Blood and Sand?
Ja.
Hier getrunken?
Ja.
Gemocht?
Ja.
Ja?
Das sind einfache Fragen.
Das ist nämlich ein hinterhältiger Drink. Die Geschichte dazu ist eigentlich, Blood and Sand ist ein Drink, der taucht das erste Mal, glaube ich, im Savoy Cocktailbuch auf 1930. Dieser Drink besteht aus vier Zutaten zu gleichen Teilen. Das ist Scotch Whisky, Kirschlikör, roter Wermut und Orangensaft. Gleiche Teile, Shake, Strain, guter Drink.
Warum heißt der Blood and Sand?
Der ist benannt worden nach einem Stummfilm aus den 20er Jahren von, wie heißt der, Rudolfo Valentino. Und da geht's um einen Matador.
I see.
Das fand ich so ein lustiges Zitat.
Sangre y Arena.
Irgendein Filmkritiker in den 50er Jahren hat das zusammengefasst mit: Armer Junge wird Matador. Vom Erfolg verwöhnt, trinkt er zu viel und oder lässt sich mit ruinösen Frauen ein, verliert seinen Mut und wird schließlich aufgespießt. Also vom Steher in der Arena, deswegen Blood and Sand, weil sein Blut auf den Boden der Spanischen. Das hört sich ja schon archaisch an.
Ja.
Und damit eigentlich gar nicht schlecht.
Tut es.
Das Lustige ist dieser Drink, und ich bin mir gar nicht sicher, also ich glaube, also wir haben hier, ich weiß gar nicht, ob es hier zuerst war, also jedenfalls Gonzalo hat hier damit angefangen, ganz am Anfang. Ob es jetzt aus dem Le Lion kommt, ich glaube, ich will uns hier nicht mit falschen Federn schmücken. Ich glaube, es kam woanders her, ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir es irgendwo gelesen, aber es war zu der Zeit, wo Gonzalo noch hier war, der erste Barchef hier. Da haben wir nämlich angefangen, das zu verändern, weil, wie gesagt, Savoy ist Scotch, Kirsche, also Kirschlikör, Orangensaft und roter Wermut.
Blutorangensaft sogar.
Moment, im Savoy steht, glaube ich, nicht Blutorange, oder?
Nicht?
Müsste ich nachgucken. Was ich nur sagen will, wir haben dann seinerzeit gesagt, Blutorange passt natürlich jetzt zu Blood and Sand, aber ja, das ist natürlich das Pfiffige jetzt. Huhu. Und dann hat Gonzalo irgendwann gesagt, ich glaube, es war Gonzalo, ich kriege es nicht mehr hin, egal. Auf jeden Fall haben wir das Rezept verändert, haben gesagt, wenn man den Drink nämlich normal bestellt, Blood and Sand, und das mit einem ordentlichen Blended Scotch macht und die Rest der Zutaten auch gut ist, dann finde ich, schmeckt der sehr elegant. Aber polarisiert halt nicht. Und jetzt haben wir dieses Rezept genommen und verändert und gesagt, nee, wir nehmen jetzt mal, ich glaube, am Anfang war es Lafrak oder Adberg, ich glaube, es war Lafrak. Nachher irgendein anderer. Wir haben ein bisschen getauscht bei denen. Wir haben mal rumgespielt mit den verschiedenen, aber am Anfang, jetzt ist es im Moment, ist es der Quartercast von Lafrak wieder. Das heißt, wir nehmen nicht mehr gleiche Teile, sondern natürlich ein bisschen mehr als gleiche
Wer
Teile.
Hätte das erwartet?
Von einem Islay Malt Whisky. Ja. Und dann nehmen wir statt des Cherry Hearing oder des Kirschbrands, haben wir dann den Guionnet Dijon. Das ist so ein Sauerkirsch. Nee, ist ein bisschen anders.
Den haben wir mal in der Folge probiert, glaube ich
auch. Genau. Aber auch Kirsch, ja. Man kann es auch mit so, Wildkirsche, so. Genau, man kann es auch mit Cherry Hearing machen. Ist jetzt nicht so ein Riesen, ist ein kleiner Unterschied. Ja. Dann nimmt man halt keinen frischen Orangensaft, sondern nimmt entweder Blutorange oder Orange, aber so ein Viertel und legt, also presst die sozusagen mit der Hand in den Shaker und schmeißt die Schale mit rein.
Also quasi angemaddelte.
Ja, wie ein Maddler. Man nimmt so ein Viertel von einer großen Orange und dann gibt man, wir haben antike Formula, hat es schön viel Power genommen. Was man jetzt halt zusätzlich hat, ist zu diesem Raucharoma, man kriegt dann noch die ätherischen Öle aus der Schale, man shakt das ja mit und da wird dann alles rausgeholt. Mhm. Und dieser Drink ist wie der Whisky, weil der polarisiert. Der schmeckt plötzlich so schräg nach Rauch und mit dieser Blood and Sand Version sind wir so berühmt geworden. Also jetzt nicht, aber unsere Gäste haben das so gerne getrunken, die das mochten. Also einige haben zu mir gesagt, im Leben trinke ich das Zeug nicht.
So. Nie wieder.
Nie wieder. Aber andere sind durchgedreht darauf. Was jetzt gemein ist, weil wenn man in eine normale Bar geht und sagt, ich hätte gerne Blood and Sand, ist der eigentlich mit Blended Scotch, alter Klassiker, elegant. Dann trinkt man den und sagt, ey, Alter, ihr wisst nicht, wie das geht. Was fairerweise unter Bildungstrinkern muss man sagen, das ist nicht ganz richtig. Das ist im Normalfall ohne Islay Malt Whisky. Man kann das mitmachen und das ist sehr elegant und auch cool, aber nicht so viel.
Ja.
Also nicht so viel, Quatsch, also es ist nicht falsch.
Es ist also nicht müsste falsch. Man eigentlich das irgendwie nochmal durch eine Namensänderung erkennbar
machen. Nee, muss man nicht. Ich finde es okay. Man muss nur, was ich halt lustig finde, wir haben es dann ein paar Mal auch mal, wir haben dann Gäste gefragt und manchmal, wir erklären es halt, wenn Leute auch, also jetzt ist mittlerweile so, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ohne ein Vorgespräch und sagen, ich hätte gern Blood and Sand, dann muss man halt, wenn man, fragt man, wie trinken sie ihn? Ja, Whisky. Und also entweder weiß der schon, man kann das ja so erahnen im Gespräch, was der will. Aber man sollte diesen Drink auf jeden Fall einmal ausprobieren mit Islay. Whisky ist toll. Dann gibt es einen Kollegen aus Wien, das ist der Erich Wasicek.
Weiß nicht, ja, schon mal da habe ich schon getrunken.
In der halbe Stadt Bar?
Ja.
Auch in der anderen Bar?
Der anderen Bar?
Das ist keine richtige Bar, dazu komme ich jetzt. Aber Herr Wasicek. Und deswegen muss ich aufpassen, wenn ich schlecht über Adberg rede, weil ich will, also es gibt gar nichts schlecht über Adberg zu reden, aber ich finde ja nur dieses ganze Gehabe so, weil zum Beispiel Herr Wasicek ist einer der größten Adberg-Fans und ich schätze Herrn Wasicek sehr. Ich möchte mir nicht zu nahe treten, weil der hat eine unglaubliche Adberg-Sammlung. Der sammelt alles. Der hat irgendwie alles in the house. Und es gibt nämlich bei Herrn Wasicek, wenn man sehr, also der betreibt eine Bar in Wien, das ist die halbe Stadtbar, die ist sehr klein und sehr toll.
Ja.
Und,
kann ich so unterschreiben.
Ja, und sehr speziell, so wie er. Einfach alles super.
Ja, die sind beide super.
Genau. Ah ja, Entschuldigung, die Königin, ja, natürlich. Seine Frau. Ja, also auf jeden Fall. Entschuldigung, gnädige Frau, Verzeihung, dass ich sie als zweites genannt habe. Also einzigartig, ganz toll. Und in ganz seltenen Momenten, ganz seltenen, also sicherlich nicht auf dem Samstagabend oder in großer Gruppe, aber es gibt ja manchmal diese Momente. Der hat nämlich so ein, das ist keine Bar, aber es ist so ein, es gibt noch ein Zimmerchen irgendwo, wo die Sammlung ist und wo man, das ist nur, da kann man mal schnell so ein Glas Adbeck trinken. Das ist schon sehr cool. Also, es ist keine Bar, aber es ist so, es gibt noch so ein Privat, also für Freunde, die können da mal kurz rüber.
Und wenn ich jetzt raten müsste, würde ich tippen, dass es der Vienna in Ashes ist?
Genau, der Drink ist die Smoky Chocolate.
Haha, verdammt!
Der Erik hat nämlich einen Drink erklärt. Das ist die Smoky Chocolate. Und das sind 50 Milliliter 10-jähriger Adbeck. Und da muss man Adbeck nehmen, weil Erik liebt Adbeck. Ne? Nichts anderes hier. Also komm, jetzt wollen wir beim Original bleiben. Und dann 25 Milliliter Mozart Dry.
Ja.
25 Milliliter Zucker, 25 Milliliter Zitrone und ein Eiweiß. Und das Ganze schütteln, in ein Cocktailglas geben. Ich glaube, er spritzt eine Zitronenschale drüber ab, aber gibt's hier nicht rein. Bin ich mir ziemlich sicher.
Also nicht.
Man kann diesen Drink für viele Sachen mögen. Zum einen für den Geschmack natürlich. Zum anderen aber auch, man erkennt, dass hier ein echter Profi einen Drink gemacht hat, weil das sehe ich schon. Wenn ich das Rezept lese, zwei Teile, ein Teil, ein Teil, ein Teil. Das ist zeitlos. Das ist ein Klassiker. Sowas schreiben Profis. Das sind Rezepte, Wahnsinn. Zeitlos. Herr Wasicek, tiefer Kniefall.
Wieder hätten wir
ihn genau
aufnehmen sollen.
Weitermachen. Der ist ein sehr guter Drink. Dann einer unserer meistverkauften im Moment, gibt schon seit langer Zeit, kommt aus New York, kommt von Sam Ross. Seinerzeit war er Milk and Honey Bartender. Und der hat einen Drink kreiert, Penicillin. Ja. Und wegen seiner Medizinalität, den diese Kollegen mitbringen,
ja,
aus Isle, ist er, glaube ich, so, geht in die Richtung. Und eigentlich, also es ist ein sehr gefälliger Drink mit so einem Touch Isle.
Honig, Ingwer.
Genau. Also man braucht ordentlich Ingwer und man braucht guten Honig. Und also man nimmt 50 Milliliter Scotch, aber jetzt kein Isle, sondern normalen.
Ja.
Also normal gibt's ja nicht, aber einen guten Blended oder was auch immer. Also wir nehmen zum Beispiel einen Blended Malt, der heißt Monkey Shoulder. Das ist ein Blend nur aus Malt Whiskys. Und
aber der ist nicht super peatig.
Der ist nicht peatig. Das ist Schwerpunkt Highland. Das ist also eher nicht stark gepeatet. Ja. 50 Milliliter Scotch, 30 Milliliter Zitrone, 2,5 Cent, also 25 Milliliter Honig. Mhm. Muss man so ein bisschen abstimmen, je nachdem, welchen Honig man nimmt. Also es muss halt ein tolles Süß-Säure-Verhältnis sein. Und was wir dann machen, wir haben halt diese Ingwer-Reiben aus dem Asia-Shop.
Ja.
Und reiben halt ganz viel frischen Ingwer in diesen Drink. Der muss richtig stark nach Ingwer schmecken. Natürlich so, dass die anderen Aromen noch durchkommen. Aber Ingwer ist schon präsent. Man kann das auch mit Ingwer, es gibt mittlerweile Ingwer-Sirups, Ingwer-Sirups und Ingwer-Liköre. Man kann das damit machen. Ich kenne nur keine, deswegen kann ich das Rezept nicht so hin. Also wir benutzen das nicht.
Es gibt, glaube ich, müsste man neu abschmecken.
Catron, dann, oder so, muss man dann abschmecken. Die Idee ist eigentlich, ich habe einen Scotch Sour. Mhm. Mach ihn aber, dass das saure Verhältnis ist Honig und Zucker. Quatsch.
Honig und
Herr Zucker. Meier, nochmal von vorne. Danke. Also Honig und Zitronensaft, Entschuldigung, mit Scotch. Und gebe da ganz viel Ingwer rein und shake das kalt. Und dann gebe ich auf diesen Tumbler mit Eiswürfeln ungefähr 1 bis 1,5 cl Peated Malt. Der schwimmt sozusagen auf der Oberfläche. Ja. Das ist der. Und da haben wir seinerzeit immer den Smokehead genommen oder Frack oder so. Verkaufen wir sehr viel im Moment. Ich weiß nicht, seit einem halben Jahr, ja, ist es plötzlich ganz viel geworden. Also sicherlich diese Mischung aus ganz viel Honig und Ingwer und dann aber auch dieser schräge Seitengeschmack von dieser.
Oder weil einfach alle krank waren und.
Oder so. Genau, das kann ja auch sein. Und dann habe ich noch einen Drink, der heißt Das Lafrak-Projekt oder The Lafrak-Project.
Ich hörte davon.
Und das wurde geschrieben von Owen Westman. Da kommt das Rezept aus Bourbon and Bench in einem Branch in Amerika. Das Lustige ist, es ist gar nicht so viel Lafrak drin. Ich finde es dann lustig, dass er den Drink danach so nennt. Der Drink hat 3 cl grüne Chartreuse, 3 cl Zitronensaft. Und was lustig ist in allen, also ich glaube irgendwie sein Originalrezept sagt dann ein bisschen weniger als 3 cl. Weil eben haben wir über den Erich geredet, der so elegant genau mit ein Teil, zwei Teile, zwei Teile. Und hier sagt der Kollege, also in einigen Büchern stehen immer 2,8 cl oder sowas.
2,8.
Es soll ein Hauch weniger sein. Er hat immer gesagt, genau 3 ist zu viel, ist zu sauer.
Okay.
Das ist jetzt ein bisschen nerdy.
Also nicht
also für die, den
die Eternal Ratio.
Genau.
Nicht irgendwie 2, 1,
also 1, er 1. schreibt 3 cl, dass man sich merken kann und dann aber in Klammern ein bisschen weniger. Kann man sich merken. Also 3 cl
also
grüner Chartreuse, 3 cl Zitrone. Genau, kleiner 3 cl Zitrone. 1,5 cl Lafrak, 1,5 cl Maraschino, schräge Mischung. Dann das jetzt noch so viel bringt, 0,75 cl gelbe Chartreuse.
0,75 cl, also 10 Dashes.
Und dann kommen darauf 2 Dashes of Peach Bitter. Also wenn man da das Peach Flavor noch so richtig rausholt, okay, aber gehört dazu. Und das Ganze stark geshaked in Tumbler auf Eis mit einer Zitronenzeste. Das ist das Lafrak-Projekt. 4 Drinks, die man mal ausprobieren sollte mit rauchigem Whisky. Und ich würde sagen, wir leeren unsere Gläser, weil unser Stündchen ist so im Groben um. Und viel länger sollten wir die Leute mit Weisheit über Rauch auch nicht langweilen.
Richtig, aber ich hätte noch eine Frage.
Ja, bitte.
Wir haben ja schon Mezcal und eben Peated Whisky erwähnt. Gibt es noch was, was traditionell in der Herstellung schon geraucht wird, geräuchert wird? Mhm. Mir fiel einfach nichts ein, aber ich habe bestimmt irgendwas Offensichtliches übersehen.
Ich denke gerade drüber nach. Wahrscheinlich ja, ich weiß es nicht. Ich überlege gerade.
Das beruhigt mich ein bisschen. Das
ist jetzt nicht so durch.
Ah, ja.
Cognac, Armagnac nicht. Irgendwelche Obstgeschichten wüsste ich jetzt nicht.
Ja, gibt's bestimmt, aber ist ja nicht, dass man so normalerweise kennt oder also wo es der Standard ist.
Nee, wirklich.
Agaven werden geräuchert,
die werden Malz gekocht. Wird
geräuchert.
Die werden gekocht.
Ja, sie werden gekocht, aber der Rauch ist ja auch in diesem
Kommt drauf an, eigentlich nicht.
Und wo hat Mezcal seine Rauchnote her?
Bei Agave, also ich dachte, wir reden von Tequila,
Entschuldigung. Nein, nein.
Also, Mezcal wird ja.
Ich dachte jetzt Ding.
Tequila, okay, Entschuldigung. Ja, ja, nee, okay.
Ja.
Nee, aber, ja.
Na gut. Das beruhigt mich ein bisschen. Ich dachte, kommt sofort, na, wie hast du denn, keine Ahnung, was vergessen können? Okay.
Ja. Gut, gut, gut. Okay, das war's. Also, werter Willi aus Dresden, wir haben das nicht vergessen. Die erste Abhandlung zum Thema moderne Bar, Smoke, der Rauch im Glas, bin ich der Meinung, vergesst die Smokern.
Lieber die traditionelle Methode.
Kauft guten Whisky.
Mixed,
oder guten Mezcal. Mixed Lafroque und Islay Whisky und alles, das regt die Whisky-Leute schon genug auf. Ich finde das mal viel lustiger, wenn wir das machen.
Na, ich kann mir schon vorstellen, dass man auch andere Sachen halt gut smoken kann, aber da muss man es eben.
Klar, aber ich habe es bis jetzt immer nur in einer lausigen Qualität
gekriegt. Das ist mit geräuchertem Basilikum. Zum Beispiel. Oh je.
Herr Bauer.
Oh, das ist gar keine Reaktion. Oh je.
Herr Bauer.
Also man kann auf jeden Fall damit auch sicherlich schöne Sachen machen, aber Smoke Gun ist vielleicht nicht das Ding.
Der Bildungsträger-Podcast sucht einen neuen. Oh, ah, das wollte ich noch zum Thema Whisky sagen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Gut, dass wir worüber gesprochen haben.
Allgemein mal hier. Übrigens, Podcast. Ich wollte gerade einen empfehlen. Ich gucke gerade, wo er ist. Habe ich ihn gelöscht hier?
Apropos Podcast.
Also, zum einen muss ich mal sagen, Steve Schneider aus dem Employees Only.
Richtig.
Podcast. Und das ist richtig lustig. Also, es ist ein bisschen sehr viel Industriegenerd. Das sind so jetzt Interviews. Also, die zweite und dritte Folge fand ich richtig cool mit dem Barkeeper aus dieser coolen Bar, der ältere Typ, der jetzt seine eigene aufgemacht hat, wo sie über New Yorker Trinkerszene reden und so. Hammer. Jetzt hat er wieder Simon Ford, Legende, cooler Typ, aber das ist schon so ein bisschen ein nerdy Interview. Das erste Interview war auch mit so einem Brand Ambassador, so eine Mischung aus. Es ist halt ein bisschen Industry Talk für den geneigten Bildungsträger, aber Folge 2 und 3 und das heißt Steve Schneider, das heißt The Steve Schneider Show Podcast. Kann ich sehr empfehlen. Super. Und da muss ich jetzt tatsächlich einmal hier ins Suchformular gehen. Und zwar, wenn man unter Top Charts geht und dann natürlich sagt Kategorien, ist Essen und Trinken. Wo ist denn das hier? Kunst? Sind wir Kunst? Ja, Kunst ist Essen, stimmt. Okay. Im iTunes Store ist Essen Kunst. Und dann guckt man und blättert und wir sind abgesackt. Verflucht. Auf jeden Fall, da ist einer, der heißt The Whiskey Cask. Wer sich für Whisky interessiert, das ist schon sehr speziell. Der Mann ist echt fleißig, der macht das jede Woche, hat schon 520 Folgen abonniert, ist ein bisschen viel gesetzt mit Sponsoren, also macht so alle 3 Minuten irgendwie kurzer Intro, aber hat sehr coole Stories über die Whisky-Branche. Ich habe nicht alle 520 gehört, ein paar gehört und fand die ganz interessant.
520 Folgen, ist er seit 10 Jahren dabei?
Jede Woche eine.
Ja,
keine Ahnung.
Fast 10 Jahre, ne?
Vielleicht, ich überlege gerade hier vom Datum, macht er ein paar Sonderfolgen, vielleicht, keine Ahnung. Den gibt's anscheinend schon ziemlich lange. Auf jeden Fall, der ist auch cool. Also ich finde das einen sehr coolen, mir gefällt das. Wie gesagt, das ist super, ist viel zu viel Sponsor, dann sponsert der eine das und der andere das. Das sind immer die gleichen 10 Whisky-Brands, die das Geld ausgeben. Ja, aber irgendwie muss der mal mehr Geld kriegen, vielleicht. Der macht das auch tatsächlich, der hat eine riesen Online-Seite und macht ganz viel Gewerbe. Aber ich finde auch, wie der spricht und so, ich mag das gerne, finde ich einen guten Podcast.
Okay, gut.
So, jetzt haben wir auch genug erzählt. Also es gibt 3 Flaschen zu kaufen oder 4 Drinks zu probieren, 2 Podcasts zu hören, das muss jetzt ja auch mal reichen.
Habt was zu tun für die nächste Woche.
Genau.
Gut, mein Glas ist schon leer.
Das können wir ändern. Da. Mit dieser 12 Jahre alten Lagavulin-Abfüllung Limited Edition Bottled in 2013 mit aus Versehen mehr Alkohol 55,5.
Aus Versehen.
55,1, Entschuldigung.
Wie konnte das passieren?
Gluck, gluck, gluck.
Auch eine schöne Farbe.
Ja, das ist auch Nonchild. Sieht so ein bisschen hell aus. Ne? Okay, also, werte Bildungstrinker, bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns.
Cheers.
Cheers.